Beim letzten Mal haben wir über Segnen gesprochen. Und da hatte ich das mal so kurz auf den Punkt gebracht. Segnen heißt, ich rede mit dir darüber, was Gott dir geben will. Und beim Beten rede ich mit Gott über dich, also zumindest mal bei der Fürbitte. Ja, also ein wesentlicher Unterschied zwischen Beten und Segnen ist die Adresse. Ja, beim Gebet wende ich mich an Gott, beim Segnen im Namen Gottes an die Menschen. Jetzt ist die Frage, ja, kann man auch Häuser segnen, Tiere segnen, was weiß ich. Aber das Segnen haben wir ja letztes Mal gehabt. Auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen, darüber mal nachzudenken. Aber, wie gesagt, es geht heute ums Beten. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann nicht beten. Aus verschiedensten Gründen. Wir haben, als ich noch in der Ausbildung war, einen Mann begleitet, der einfach Schmerzen hatte, der keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte und der dann gesagt hat, ich kann nicht mehr beten, betet ihr jetzt für mich. Das haben wir natürlich getan, in seiner Gegenwart, aber auch von zu Hause aus. Oder Menschen, die einfach so fertig sind, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Vielleicht haben wir das sogar selber schon erlebt, in Situationen, wo es uns schwer gefallen ist, überhaupt noch einen klaren Gedanken zu fassen. Oder natürlich auch Menschen, die noch nie gebetet haben, die glauben, beten wäre wunderst, was für ein Ritual, ein ja fast schon was Mystisches, die sich da wahnsinnig was Kompliziertes drunter vorstellen und die dann sagen, ich kann nicht beten. Die Jünger haben Jesus mal gefragt, Herr, lehre uns beten. Die Stelle habe ich jetzt aber nicht, sondern was wir jetzt lesen, Matthäus 6, 5 bis 15. Naja, was ist Matthäus 5 bis 7? Die Bibelfesten wissen das. Genau, die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt geht Jesus eben auch auf dieses Thema Beten ein. Und lasst uns das einfach mal lesen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Nicht als Show. Ja, also damals kam das vor, dass Menschen, also es waren ja alle mehr oder weniger religiös, dieses nicht religiöse Zeitalter, das wir gerade erleben. Also Mitteldeutschland, so Sachsen-Anhalt bis rauf nach Meckpomm, gilt weltweit als die unreligiöseste Gegend. Weltweit. Nicht die unchristlichste, klar, die muslimischen Länder sind sicher noch weniger christlich, aber die unreligiöseste, also wo keine Religion mehr Fuß fasst. Wo die Menschen keine der bekannten Religionen mehr, ich sage, die haben auch eine Religion, aber das wäre jetzt ein eigenes Thema. Und ich glaube, wir leben auch in der unreligiösesten Zeit überhaupt, ja, die es gegeben hat. Aber damals war das anders. Die Menschen waren mehr oder weniger alle fromm. Und man konnte also Punkte sammeln, im allgemeinen Ansehen, wenn man besonders fromm war. Und dann haben die sich hingestellt und haben Schaubeten gemacht. Ja, also kann man sich heute nicht unbedingt vorstellen, dass man im Ansehen der Stadt Punkte sammeln könnte, wenn man sich beim Markt unten auf den Marktplatz stellt, vielleicht noch auf eine Holzkiste und da Schaubeten betreibt. Hat schon mal jemand probiert? Nicht? Nehme ich mal, schließe ich aus dem Lachen. Also heute wäre das eher eine Mutprobe. Also kein Punktesammeln. Aber in einem bestimmten Rahmen, zum Beispiel in der Gemeinde, kann ich vielleicht immer noch Punkte sammeln durch Schaubeten. Und das führt zur Heuchelei. Denn dann habe ich ja die völlig falschen Motive dabei. Und da sagt Jesus, wer das tut, der hat seinen Lohn schon gehabt. Das heißt also, es kommt auf die Motive an. Und ich meine, es gibt Situationen, da ist es richtig schwierig. Ja, Marco hat eben hier von vorne gebetet. Ich mache das nach der Predigt in der Regel. Und ich finde das oft gar nicht so ohne. Denn wen meine ich denn, wenn ich von hier vorne vor euch allen bete? Meine ich Gott oder meine ich euch? Wen rede ich von Herzen tatsächlich an? Für wen rede ich da? Für Gott? Für mich? Oder für euch? Und ich will jetzt überhaupt niemanden schlecht machen an der Stelle, sondern ich möchte nur mal darauf aufmerksam machen, dass das eine heikle Kiste ist. Und in unseren Kreisen werden ja manchmal Leute, die sagen, ich kann nicht öffentlich beten, ein bisschen schräg angeguckt. Ob es mit dessen Glaubensleben wirklich so richtig stimmt? Und ich möchte die Leute eigentlich mal verteidigen, denn vielleicht haben die das Problem besser verstanden, als wir, die wir uns relativ leicht damit tun. Wen rede ich eigentlich an? Ich habe schon Extreme erlebt, dass jemand beim Gebet nach der Predigt das Gegenreferat gehalten hat. Formal für Gott, aber es war natürlich ganz offensichtlich, dass nicht Gott gemeint war, dem brauche ich nämlich seine Theologie nicht zu erklären, sondern die anderen, vielleicht sogar der Prediger in erster Reihe, in erster Linie. Und das ist ein Missbrauch des Gebets. Punkt. Es gibt wenig, was ich kritisiere. Ja, weil wir dürfen alles beten, für alles, um alles. Wir müssen uns keine Gedanken machen, welche Worte wir gebrauchen. Aber wenn ich im formalen Gebet nicht mehr Gott meine, sondern eigentlich die anderen, dann ist was schiefgelaufen. Und deswegen ist der Rat Jesu hier gar nicht so verkehrt. Geh in dein stilles Kämmerlein. Mach die Tür hinter dir zu. Es gab damals in den meisten Häusern nur einen Raum, der überhaupt abschließbar war. Was meint ihr, was war das? Nicht die Toilette, das sage ich mal gleich. Die Speisekammer, genau. Ja, also hock dich in die Speisekammer, mach die Tür zu, in der Hoffnung, dass keiner von draußen den Riegel vorschiebt, und bete. Muss vielleicht heute nicht die Speisekammer sein. Erstens können wir heute meistens noch mehr Räume abschließen. Es geht ja auch gar nicht um das Abschließen. Es geht darum, geh dahin, wo du ungestört bist, wo keiner dich beobachtet, wo du nicht danach gemessen bist, wie lange du betest, wie fromm du betest, sondern wo du mit deinem Gott alleine bist. Denn Gott wohnt im Verborgenen und er sieht dich im Verborgenen. Und das ist die bevorzugte Gebetsform, die Jesus uns empfiehlt. Ja, also ihr merkt, ich möchte da auch ein bisschen einen Stab brechen, mal für die Menschen, die sagen, mir fällt es schwer, laut zu beten, wenn andere dabei sind. Oder überhaupt laut zu beten. Ich bete lieber in meinem Herzen. Natürlich ist es auch gut, wenn wir laut beten können, weil dann können andere Amen dazu sagen, dann können wir eins werden, worum wir beten. Andere Verheißungen zum Thema Gebet. Aber wir sollten die nicht verurteilen, die sagen, ich tue mich an der Stelle schwer und ich bin lieber mit meinem Gott unter vier Augen. Die haben einen sehr relevanten Fürsprecher, nämlich Jesus selber. Der hat uns genau diese Form empfohlen. Also ich möchte jetzt auch die nicht zurücksetzen, die gerne auch in Gemeinschaft beten. Ja, das wäre jetzt auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Ich halte sehr viel von Gebetsgemeinschaften, aber lasst doch jeden da so stehen, wie er vor seinem Herrn steht. Ja, den, der das laut tut, genauso wie den, der das wirklich lieber in der Stille tut. Aber vor allen Dingen lasst uns, wenn wir beten, durchaus unsere Motive, ich will mal nicht sagen hinterfragen, sondern mit Gott besprechen. Lasst uns das doch mit ins Gebet nehmen. Herr, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was ich hier tue. Oder vielleicht auch vorher. Paul Deitenbeck, Pfarrer, schon lange tot, der hat mal gesagt, ich bete vor jeder Predigt, Herr, reinige meine Motive. Vielleicht sollten wir das vor allen Dingen vor öffentlichen Gebeten auch tun. In der Stille, wenn sowieso keiner zuguckt, ist das ja nicht ganz so gefährlich. Dann meine ich schon Gott. Ja, und dann bin ich ja mit ihm im Gespräch. Aber gerade vor öffentlichen Gebeten, bitte keine Show aus dem Gebet machen. Nicht viele Worte. Viel hilft viel. Je öfter die Gebete vor Gott gebracht werden, umso wirksamer das Gebet. Kennt ihr das, ich glaube im Buddhismus oder Hinduismus gibt es diese Gebetsmühlen, ja, also so ein Windrädchen und jedes Mal, wenn das Rad sich dreht, wird das Gebet einmal vor Gott gebracht. Wenn viel Wind, viel Gebet und dann glauben die Menschen, das hilft mehr. Und da sagt Jesus hier, das sind die Heiden. Das ist einfach heidnisch. Die glauben, ja, wenn ich viele Worte mache, dann kommt das mehr an. Und wenn Luther gesagt hat, ich bete jeden Tag 3 Stunden und wenn ich viel Arbeit habe, dann mehr, dann meint er damit nicht viele Worte machen, sondern Zeit mit Gott verbringen. Da ist vielleicht auch betendes Bibellesen mit drin, da ist hörendes Gebet mit drin, dass ich um eine Antwort bete und dann auch mal still bin, dass Gott antworten kann. Da ist Ringen drin, wo ich Gottes Führung nicht verstehe. Ja, also es ist sicher gut, viel Zeit mit Gott zu verbringen. Dem will ich hier gar nicht widersprechen. Aber ich muss ein Anliegen nicht 222 Mal beten, damit es bei Gott irgendwann ankommt, sondern ja, das ist plappern wie die Heiden. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Der weiß genau Bescheid. Ihr müsst Gott nicht erst informieren über eure Umstände. Ja, also Herr, du weißt und wir. Ich habe das eben gesagt, manchmal weiß man überhaupt nicht, wie man beten soll. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich einfach nur das gesagt habe. Herr, du weißt. Punkt. Also Punkt habe ich nicht gesagt, aber das war's dann. Das war das Gebet. Ich war in dem Moment einfach auch gar nicht in der Lage, viele Worte zu machen, von daher auch nicht in der Versuchung, viele Worte zu machen, sondern einfach nur, Herr, du weißt. Und selbst wenn wir keine Worte mehr finden, weiß Gott, welche Bilder, welche Ängste, welche Gefühle wir im Herzen haben. Und das zählt auch. Wie gesagt, ich muss doch Gott nicht erklären, was gerade los ist. Stellt euch vor, der weiß das. Das kann auch unangenehm sein, wenn er alles weiß, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach wissen, weil das auch Entspannung reinbringt. Ja, ich bin nicht mehr verkrampft. Ich muss nicht jemanden, wenn ich bete, muss ich nicht jemanden überreden, der mir eigentlich gar nichts Gutes geben will. Und ich muss den jetzt so lange beknien, bis der doch nachgibt. Mal abgesehen davon, was hat mal jemand gesagt? Manche Leute bestraft Gott, indem er ihre Gebete erhört. Ja, also wir haben doch gar nicht den Überblick. Gott weiß viel besser, was wir brauchen und was gut für uns ist. Es ist also auch gar nicht sinnvoll, den Versuch zu unternehmen, Gott etwas abzuringen, was er gar nicht geben will in diesem Moment. Das könnte uns eher mal auf die Füße fallen. Und deswegen lasst uns nicht viele Worte machen, sondern lasst uns unser Herz vor Gott hinhalten. Mit allen Gefühlen, die da drin sind, mit allen Gedanken, die da drin sind. Dass er Ordnung da reinbringt. Das ist Gebet. Und wenn ich dazu keine Worte habe, dann lass es uns ohne Worte tun. Herr, du weißt. Und dann gibt Jesus uns ein Mustergebet, in dem alles Wesentliche drin ist. Und wir benutzen ja manchmal dieses Gebet, werden es auch gleich tun. dass wir das Vaterunser miteinander beten mit diesen Worten. Aber ich glaube, dass das Vaterunser noch viel mehr ist als ein Gebet, das wir einfach so gemeinsam sprechen können, sondern es ist ein Mustergebet. Man könnte sagen, das sind die wesentlichen Punkte, die in jedem Gebet vorkommen sollten. Es gibt sicher noch mehr. Hier fehlt zum Beispiel die Fürbitte komplett. Aber natürlich dürfen wir Fürbitte tun. Sollen wir sogar, wird uns an anderen Stellen ja sogar aufgetragen. Fehlt im Vaterunser, aber ja, kommt nicht vor. Also das ist jetzt nicht andersrum, es ist nicht abschließend. Alles, was wir beten, ist da drin. Sondern es ist beispielhaft, was sollte auf jeden Fall vorkommen. Und ich denke, es ist jedem klar, dass wir jetzt uns nur einen Überblick verschaffen können. Und ich bin gerade sehr damit mit mir am Ringen, ob wir daraus nicht mal mehr machen sollten. Und wirklich dieses Beten mal ein paar Wochen lang und gerade auch am Vaterunser mal aus jedem Teil des Vaterunsers eine eigene Predigt zu machen. Jetzt also mal nur angerissen. Das Wesentliche. Da ist zunächst die Anbetung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, kann man jetzt streiten, ist das noch Anbetung oder was ist das? Aber für mich gehört es dazu. Denn wenn ich anfange zu beten, sich erstmal bewusst zu machen, mit wem ich eigentlich rede. Ja, und da ist erstmal die Anrede als Vater. Paulus sagt sogar, wir dürfen sogar sagen Abba, also Papa. Ja, Abba, lieber Vater. Witzig, dass das nicht übersetzt wird in den meisten Übersetzungen, oder? Abba, lieber Vater. Es wäre eigentlich Papa, lieber Vater. Warum übersetze ich das eine und das eine Wort nicht? Okay, es ist ja auch schon kein Griechisch, es ist Hebräisch, aber ich darf Gott ganz vertraut anreden. Andererseits ist es auch, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Väter mit Herr Vater und Frau, die Mutter mit Frau Mutter angeredet wurden. Ich habe mal das erzählt so. Ja, früher war das so. Und dann schmunzelt eine ältere Russlanddeutsche, die da drin sitzt. Meine Kinder sagen sie zu mir. Ja, also vielleicht nicht bei uns in unserer Region, aber sie kam eben woanders her, war das durchaus noch üblich. Und es war eine ganz liebe Person, ja, also die habe ich sehr geschätzt, war jetzt nichts irgendwie komisch dabei, aber ja, Vater ist nicht respektlos, selbst Papa ist nicht unbedingt respektlos, ja, das ist nur einfach und trotzdem drückt dieses Wort ja schon sehr viel aus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, ja, also etwas Gutes über seinen Namen sagen, geheiligt werde dein Name soll heilig sein. Dein Reich komme. Das ist sicher ein Gebet, das darum, dass Jesus wiederkommt, aber es ist auch und vielleicht zuerst ein Gebet darum, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und hier ist Reich Gottes, wo wir Gott anbeten, wo wir auf ihn hören, da ist Reich Gottes. Nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Dein Reich komme, komm du hier jetzt zu uns. Und auch wenn ich irgendwo in der stillen Ecke mit meinem Gott alleine bin, ist da Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sagt sich so leicht, ja. Aber das heißt ja gleichzeitig nicht meiner. Auch nicht der von irgendwelchen Politikern. Auch nicht der vom Pastor. Dein Wille geschehe. Und zwar so, wie das im Himmel ständig passiert, so auch hier auf dieser Erde, hier in meinem Umfeld. Also wenn ich nicht vorne das Vaterunser leite, dann führe ich manchmal so Sätze weiter in Gedanken. Das Problem ist, dann verhaspel ich mich. Wenn das irgendwo in der Stuhlreihe passiert, ist das ja nicht weiter tragisch. Wenn ich das von vorne mache, bringe ich die Leute durcheinander. Aber dann sage ich ja, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in meinem Leben. Ja? Aber ihr merkt, dann komme ich mit den nächsten Sätzen natürlich nicht mehr so ganz klar, wenn wir das alle gemeinsam sprechen. Aber darum geht's doch. Und das heißt, ich gebe am Anfang des Gebetes Gott den Platz, der ihm zusteht. Ganz wichtig, ganz zentral. Ja? Damit ist geklärt, dass Gott nicht der Wunschautomat ist, ja? Sondern er ist die Mitte. Es geht um ihn. Es geht nicht um mich in erster Linie. Es geht in erster Linie um ihn. Dann kommt die Bitte um das tägliche Brot. Wir leben in einer Zeit, wo sich die meisten, wenn man das jetzt mal ganz eng nimmt, täglich Brot, Grundnahrungsmittel, keine Sorgen machen müssen. Von uns. Weltweit sieht das völlig anders aus. Aber jetzt mal hier bei uns müssen wir uns in der Regel nicht Gedanken machen, ob wir genug zu essen haben oder nicht. Mit ein paar anderen Sachen kann das schon anders aussehen. Aber jetzt mal wirklich verhungern muss keiner von uns. Oder überhaupt hungern muss eigentlich kaum einer von uns. Eher dann, wenn wir aufgrund von Krankheiten nicht mehr alles essen dürfen und es da schwierig wird. Das sieht nochmal ganz anders aus. Für uns ist aber trotzdem wichtig, um das tägliche Brot zu bitten, weil uns in dem Moment bewusst wird, wo wir es herhaben. Denn okay, wir verdienen unser Brot, wir verdienen unser Einkommen, wir arbeiten dafür. Aber wie schnell kann es mal gehen, dass durch eine Krankheit, durch irgendwas plötzlich nichts mehr geht? Nicht erst im Alter. Und Christoph hat uns das mal erzählt im Lobpreisabend. Wer es nicht mitgekriegt hat, kann ja mal nachfragen. Ich denke, dürfte er, oder? Er nickt. Ich habe das auch schon mal erlebt. Relativ am Anfang meiner Zeit in Zeitz plötzlich kein Ton mehr. Kehlkopfentzündung. Und ich habe gemeint, der Arzt hat ja gesagt, ich soll die Klappe halten. Ich habe dann gemeint, ich muss noch meine ganzen Dienste, meine Vertretungen selber organisieren am Telefon, nicht per E-Mail. Ja, und plötzlich mitten in dieser Telefoniererei ging wirklich nichts mehr. Ja, 6 Wochen Schweigen waren dann angesagt. Mit kleinen Kindern am Tisch und der Papa. Ja, also heute kann man drüber lachen, damals war es nicht so lustig. Das wäre eine Berufsunfähigkeit bei einem Beruf. Es gibt sicher Berufe, die man auch machen kann, ohne zu reden, aber meinen kaum. Und ich denke, ihr könntet weitere Beispiele erzählen. Wie schnell kann es damit zu Ende sein? Und dann leben wir noch in einem Wohlstandspfad, verhungern müssen wir dann trotzdem nicht, aber das kann schon ganz schön eng werden. Lasst uns wirklich darum bitten, auch wenn es so aussieht, als wenn es immer da wäre. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es hat ja eine Pfarrerkonferenz gegeben, da gab es sehr, sehr gutes Essen. Und dann wurde auch das Vaterunser am Ende gebetet und einer der Pfarrer betete dann, unser heutiges Brot gib uns täglich. Es war wahrscheinlich sehr ehrlich in dem Moment. Aber ja, lasst uns um das tägliche Brot beten. Dann kommt die Vergebung, die gefährlichste Bitte der Bibel. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Herr, mach's mit mir genauso, wie ich's mit den anderen mache. Wenn das mal keine gefährliche Bitte ist. Aber es ist tatsächlich für Menschen, die zu Jesus gehören, die einzige Bedingung. Wenn ihr einander vergebt, kommt ja am Schluss nachher nochmal, aber wenn ihr einander vergebt oder nicht vergebt, wir leben alle von der Vergebung. Und wenn ich überlege, wie ich mit jemand anderem umgehen möchte, dann sollte ich mir immer erstmal klar machen, dass ich auch nur aus der Vergebung lebe und nichts anderes. Stellt euch mal vor, ihr wärt Kinder, hier sitzen noch 2. Stellt euch mal vor, ihr hättet Fehler gemacht und eure Eltern würden euch das nicht vergeben. Wie sähe es dann mit euch aus? Macht ihr nie was falsch? Blickt zur Mutter? Doch, ich glaube schon. Ne? Kommt vor. Und stellt euch mal vor, ihr würdet das immer und ewig und immer wieder vorgehalten kriegen und es würde nicht mal jemand sagen, okay, dumm gelaufen, du hast es hoffentlich eingesehen. Ja, wir hätten eigentlich keine Chance. Wir leben von der Vergebung. Keine Ehe könnte bestehen ohne Vergebung. Denn wo Menschen eng miteinander leben, wird man sich leider auch auf die Zehen treten. Und Vergebung ist nötig. Und genau so brauchen wir von Gott Vergebung. Wenn er uns nicht mehr vergibt, dann sind wir verloren. Denn keiner von uns schafft es, hundertprozentig das zu leben, was Gott von ihm will. Und dann führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Ja, wir brauchen diese Bewahrung. Und zwar in jeder Hinsicht. Vor dem Bösen, das aus unserem Herzen kommt. Vor dem Bösen, das von draußen auf uns zukommt. Wo uns jemand Böses will. Vor dem Bösen, also vor dem Teufel, der unser Leben durcheinander bringen will. Wir brauchen Bewahrung in jeder Hinsicht. Und vor allen Dingen, dass Gott uns nicht auch noch in Versuchung führt. Führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Und ja, die Begründung oder der zweite Teil der Anbetung kann man sehen, wie man möchte. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dann ist passiert etwas Interessantes. Denn zu einer Bitte sagt Jesus jetzt, also hier müsst ihr jetzt eigentlich das, oder kommt ja auch das Amen. Und zu einer Bitte kommt dann noch eine Erklärung, deswegen auch die Begründung. Wenn ihr den Menschen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Interessant, keine der anderen Bitten erklärt Jesus, führt sie aus, begründet sie. Nur diese eine. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, weil es dieses Thema Vergebung untereinander ganz hoch hängt. Am höchsten überhaupt. Denn es gibt kein anderes Thema, und ich klammer jetzt mal aus hier Sünde gegen den Heiligen Geist, was das jetzt überhaupt ist, aber es gibt kein anderes Thema, wo es heißt, wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, wird euch nicht vergeben. Seid ihr draußen. Es ist nur dieses eine. Und hier ist nicht gemeint, wenn jetzt jemand ehrlich sagt, ich will ja vergeben, aber ich bin so verletzt, ich kriege das im Augenblick nicht hin. Ich glaube, das zählt Gott dann schon zu dieses Ich will. Ich möchte das ja von Herzen. Das zählt Gott schon und hält er uns zugute. Darum geht es nicht. Ich bin mal furchtbar zusammengeschossen, als ein Freund im Seelsorgegespräch sagt, meinem Stiefvater kann ich nicht vergeben und will ich nicht vergeben. Bei kann ich nicht, bin ich schon nachdenklich geworden. Bei will ich nicht, bin ich zusammengezuckt. Wir beten den Vater unser. Ich war später bei seiner Hochzeit dabei und Stiefvater war dabei und sie hatten einander vergeben. Aber das ist eine gefährliche Kiste. Meine Vergebung ist, ich habe ja gesagt, man kann aus jedem dieser Dinge ein eigenes Thema machen. Aber um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, wenn ich nicht vergebe, bin ich der Verlierer. Nicht der, dem ich die Dinge nachtrage. Der verliert vielleicht überhaupt nichts. Schon gar nicht Gott. Sondern wenn ich nicht vergebe, dann bin ich der Verlierer. Und wenn ich vergebe, bin ich der Gewinner. Das wird sicher mal eine eigene Predigt. Denn da wäre so viel zu sagen, das kann ich jetzt einfach nicht tun. Die Zeit ist um. Aber lasst uns diese Bitte ernst nehmen. Ich weiß, dass es schwerfallen kann. Es gibt ja Dinge, wo mich jemand verletzen kann, die mir ständig und immer wieder auf die Füße fallen. Und wo das immer wieder vorkommt. Und ich denke, es ist aber um der eigenen Seelenhygiene willen wichtig, immer wieder darum zu ringen. Ich habe mal eine interessante Definition gehört über Vergebung. Vergeben heißt, ich werfe es dir nicht mehr vor. Schritt 1. Ich werfe es dir nicht mehr vor. Schritt 2. Ich rede nicht mehr mit Dritten drüber. Ja, also gibt viele Vorwände, ich rede nicht mehr mit Dritten drüber. Und wenn es wieder hochkommt, dann rede ich mit Gott drüber. Ja, dann mache ich es zum Gebet. Und da sind wir ja wieder beim Thema Beten. Dass solche Definitionen nicht in 100% aller Fälle passen, ist ganz klar. Eine andere Definition war mal von einem Juden, der Christ geworden ist, der Jesus als seinen Herrn und Messias erkannt hat. Und der dann ja auch um Vergebung gerungen hat, auch darum, um die Fähigkeit zu vergeben. Und der hat definiert, vergeben heißt, sich erinnern und trotzdem lieben. Ja, also seine ganze Familie war im KZ umgekommen. Das kann man nicht vergessen, vergeben und vergessen. Wie soll ich denn das vergessen? Geht ja gar nicht. Aber vergeben heißt, sich erinnern und trotzdem lieben. Spannende Definition. Wie gesagt, wird mal eine eigene Predigt. Das können wir jetzt nicht weiter ausschöpfen. Aber es ist ein ganz, ganz ernstes Thema. Es ist schon im Vaterunser sehr spitz und sehr scharf formuliert. Und jetzt nochmal legt Jesus sozusagen nach dem Gebet nochmal nach und sagt, bitte tut das. Und wenn wir, ja, vielleicht brauche ich manchmal Hilfe. Vielleicht brauche ich Menschen, die mit mir beten, die für mich beten. Aber wenn ich nicht vergebe, bin ich der Verlierer, nicht der andere. Und auch das sollte mich dazu bewegen, zu vergeben. Vor einiger Zeit hat mich nach einer Predigt jemand gefragt, was kann mich eigentlich geistlich denn wirklich vorwärts bringen? Ich weiß das doch alles und ich denke mal, ich habe euch heute, den meisten werde ich heute nicht viel Neues gesagt haben. Wir wissen das. Die Frage kann ich mit einem Satz beantworten. Wir müssen es tun. Wenn wir geistlich weiterkommen wollen, müssen wir das tun, was Jesus uns hier sagt. Mit ihm reden, also beten, wirklich diese Punkte, die Anbetung, die Bitte um das tägliche Brot, die Bitte um Vergebung, einschließlich selber zu vergeben. Das einfach tun und wir werden geistlich reifen und wachsen. Amen.